Herzlich willkommen zum Infolora vom Freitag, den 5. Januar 2018. Es ist 18 Uhr. Wir kommen heute zum zweiten Teil über den technologischen Angriff. Dazu haben wir vom anarchistischen Radio Wien einen Beitrag geklaut, den sie in einer Veranstaltung vom Redaktionskollektiv Capulcio aufgenommen haben. Es dreht sich um künstliche Intelligenz, um die als Revolution angepriesene Industrie 4.0 und wie wir uns dem verweigern können, aber auch diese Kontrolle und aufgezwungene Abhängigkeit bekämpfen können. Dazu aber mehr in unserem Hauptteil. Jetzt kommen wir zu den Kurznews, welche durch den Song Fuck the Law von Dead Press begleitet wird. Freitagsinfo-Lora, Kurznews.
Kleine und große Aufstände. Dort, wo es brennt, rennt und kitzelt.
Jeden Freitag
auf 97,5 MHz.
Januar 2018. Aufruf zu einem internationalen Solidaritätstag mit den Amteinführungsgefangenen. Am 20. Januar 2017 haben zehntausende Menschen mit großen Protesten auf die Amtseinführung von Donald Trump reagiert. Diese gingen von kreativen Straßenblockaden bis hin zu militanten Straßenaktionen. An einer der Demonstrationen an diesem Tag schloss sich ein antikapitalistischer und antifaschistischer Block an, der von Transparenten wie »Keine friedliche Ablösung« und »Macht den Rassisten wieder Angst« angeführt wurde. Als Antwort auf den Protest griff die Polizei gewaltsam an und kesselte ca. 230 Leute ein. Sie wurden wegen angeblichen Begehens von Sachbeschädigungen verhaftet oder weil sie sich im Umkreis dieser Vorgänge aufgehalten haben.
Nach einer Serie von Anklageerhebungen und rechtlicher Manöver wurden letztendlich um die 200 Leute für jeweils 6 unterschiedliche Straftaten, 5 Anklagepunkte von Zerstörung von Privateigentum und Anstiftung zum Aufruhr sowie 2 Ordnungswidrigkeiten, Beteiligung an und Verschwörung zum Aufruhr angeklagt. Das bedeutet, dass jede dieser Personen von jeweils 61 Jahren Gefängnis bedroht ist. Dieser beispiellose Fall ist bedeutend, weil er ein Versuch der Regierung der Vereinigten Staaten darstellt, zum Schlag gegen die störenden Proteste auszuholen, die spontan als Antwort auf die Wahl von Trump entstanden sind. Dies ist ein Teil einer andauernden Tendenz der steigenden Repression gegenüber sozialen Bewegungen in sogenannten demokratischen Staaten.
Die Proteste am Tag der Amtseinführung haben den Ton für vieles angegeben, was noch kommen wird, und bestätigten, dass die Trump-Regierung und ihre rechtsextremen Verbündeten nicht ohne Widerstand bleiben werden. Danach haben Menschen im ganzen Land direkte Aktionen ausgeübt, um in einem historischen Protest fast jeden internationalen Flughafen im Land lahmzulegen, was zeitweise der neuen einwanderungsfeindlichen und islamophoben Politik der neuen Regierung Einhalt gebieten konnte. Die Mehrheit der Angeklagten setzte diesen Kampf im Gerichtssaal fort. Sie arbeiten zusammen, um politisch auf diese Anklage zu antworten und nutzen diesen Fall als einen Weg, um Verbindungen zwischen verschiedenen Orten und verschiedenen Kämpfen aufzubauen.
Als Antwort darauf ist dies ein Aufruf für einen internationalen Solidaritätstag am 20. Januar 2018. Zu einer Zeit, in der die Angeklagten starker Repression ausgesetzt sind, haben Solidaritätsaktionen auf der ganzen Welt ihre Herzen berührt. Darüber hinaus sind diese Aktionen Teil einer politischen Praxis, die anerkennt, dass wir uns in einem gemeinsamen Kampf befinden, der Grenzen überwindet. Wir bitten um Solidarität, nicht als Akt der Barmherzigkeit, sondern als Geste einer gemeinsamen Komplizenschaft, um Widerstand gegen die Trump-Regierung zu zeigen. Slap a whiteboard, snuff your landlord, smash your windows, break the camcorder, rob the corner store, bomb the precinct, choke the CO, stab the DT, pimp the system, bang for freedom.
kommen wir zu Deutschland, genau gesagt zu Leipzig. Unser Feuer gegen ihre Repression, gefunden auf Indymedia Deutschland. Während vielerorts feuchtfröhlich und mit viel Getöse auf das neue Jahr mit den immer wiederkehrenden Wünschen und Versprechungen angestoßen wurde, als ob der gesamte Dreck der Vergangenheit einfach mit einem Sekt weggespült werden könnte, hatten wir unser eigenes Feuerwerk. Wir haben die Gelegenheit genutzt und sind bepackt mit mehreren Brandsätzen auf das Gelände in der Witzgallstraße eingedrungen und haben den Bullen und Staatsanwaltschaft unsere Neujahrsgrüße dagelassen. Hier arbeiten die unterdrückenden Behörden zusammen, um kriminelle Jugendliche wieder in die Beste aller Welt zu stopfen und in das System der Verwertungslogik zu verfrachten.
Und was der Vorstellung einer solchen Gesellschaft entspringt, haben wir in den zurückliegenden Monaten zur Genüge erleben müssen. Es ist viel geschehen, was wir da mit großer Sorge, viel Wut und Verständnislosigkeit wahrgenommen haben. Einerseits wären da, um nur ein paar Beispiele zu nennen, die erneute Verschärfung der ohnehin schon menschenverachtenden Asylgesetze, die neuen Bullengesetze und ihre Aufrüstung, die Akzeptanz der AfD und der allgemeine Rechtsruck, G20 und die Folgen wie Hetze, Razzien, Menschenjagd, öffentliche Fahndung, Spaltungsversuche, Entsolidarisierung und zum Beispiel das Verbot von linksunten.indymedia.
Andererseits ist da unsere eigene Lähmung und das Ohnmachtsgefühl bzw. der fehlende Aufschrei, der hätte folgen müssen, angesichts der ständigen Willkür und des Strudels, der uns immer weiter runterzieht in ein Leben der totalen Überwachung und einen drohenden Polizeistaat. Uns ist durchaus bewusst, dass unser Ausbruch aus der Ohnmacht die staatliche Ordnung nicht ins Wanken oder gar zum Einsturz bringen wird. Aber abzuwarten und unsere Kritik an den bestehenden Verhältnissen im stillen Keller zu äußern, liegt uns ebenso fern. Unsere Grüße gehen an alle, die in den Knästen sitzen und dort ihre Kämpfe führen, sich nicht brechen lassen und durchhalten, und an alle, die ihre Energie und Leidenschaft nicht den Herrschenden und Mächtigen verschrieben haben, sondern dem Tatendrang nach einem besseren Leben und grenzenloser Freiheit. Einige Autonome.
You wonder why we feel like fuck the law. You wonder why we ride up on the wall. You wonder why we burn the cities down. 'Cause we don't give a fuck. Time is now. You wonder why we feel like fuck the law.
Dann noch zwei Kurznews aus Basel, gefunden auf barrikade.info. Scherben für das Arbeitsamt Basel. Wer sich im Kapitalismus nicht genügend verwerten lässt, wird isoliert und zunehmend unter Druck gesetzt. Arbeitslosengeld oder andere Sozialleistungen erhält nur, wer sich unterwirft. Mittels Sanktionen und Disziplinierungsmaßnahmen werden Menschen überwacht, gedemütigt und zu prekärer Arbeit gezwungen. Zunehmende Flexibilisierung und Selbstoptimierung bedeuten auf der einen Seite wachsende Profite für wenige, auf der anderen prekarisierte Arbeitsverhältnisse für viele. Der Umstand, dass Menschen dadurch in finanzielle Abhängigkeit geraten, wird fälschlicherweise individuellem Versagen zugeschrieben. So wird grundsätzliche Kritik und Widerstand erschwert. Daher haben wir in der Silvesternacht zu später Stunde den Eingangsbereich des Arbeitsamts RAF in Kleinbasel entglast. Wir hoffen, dass wir mit dieser Aktion einigen Menschen in den nächsten Tagen ein Lächeln ins Gesicht zaubern werden. Auf ein kämpferisches neues Jahr.
You wonder why we feel like fuck the law. You wonder why we ride up on the wall. You wonder why we burn the cities down. 'Cause we don't give a fuck, the time is now. Cock your rifle, rep your people. Fuck probation, kidnap your PO. Run the roadblock, smash your TV. Fuck with DP, steal the CD. Kiss my black ass, jail the judges.
So, kommen wir noch zur letzten und einer weiteren Kurznews aus Basel. Farbangriff auf Hammerposten in Kleinbasel. Da die Scheißbullen die ganze Zeit überall aufkreuzen, Demos kesseln und auflösen, Besetzungen räumen und ihre erbärmliche Existenz generell nervt, haben wir ihnen um Mitternacht farbige Neujahrsgrüße an die Wand geklatscht. Gegen Bullen im Fiat 57 und überall sonst. Das wär's von den Kurznews. Jetzt hören wir noch den Song Fuck the Law fertig und dann kommen wir zu unserem Hauptteil. Keep it gangster, kill the snitches, get rid of the middleman and control your business. You wonder why we feel like fuck the law. You wonder why we ride up on the wall. You wonder why we burn the cities down. Cause we don't give a fuck, the time is now. You wonder why we feel like fuck the law. You wonder why we ride up on the wall. You wonder why we burn the cities down. Cause we don't give a fuck, the time is now. Ja, letzte Woche haben wir den ersten Teil vom Redaktionskollektiv Capulcio über das Buch Disrupt – Widerstand gegen den technologischen Angriff gehört. Dabei ging es unter anderem um die technologischen Mittel, welche uns umgeben, das Anhäufen von Daten, welche sogleich ausgewertet und weiterverwendet werden. In einem weiteren Teil ging es um das Schaffen von künstlicher Intelligenz und dass sich Mensch immer mehr an die Maschine anpasst, sprich in einer Abhängigkeit zu der Technologie steht. In einem weiteren Teil geht es um die aktuelle Forschung und die Absichten der ganzen Technologisierung. Eine große Rolle spielt hier die Sprachsteuerung, wo Amazon, Google und so weiter viel an Forschung investiert. Die ganze vergangene Sendung könnt ihr auch auf unserem Blog infolorafr.noblogs.org nachhören. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil, zur Industrie 4.0. wo es darum geht, alle Dinge miteinander zu verbinden, also nicht nur Menschen miteinander durch das Internet verbinden, sondern auch alle Gegenstände, wie zum Beispiel Lichtschalter, Kühlschrank und so weiter, ins Netzwerk einbinden. Durch das Ausbreiten dieses technologischen Netzwerks kommt natürlich auch eine totale Überwachung des Lebens. Weiter geht es dann über die Verweigerung, den Widerstand und die Sabotage gegen diesen technologischen Angriff. Jetzt aber zuerst zu Industrie 4.0 und der Technologisierung der Arbeitswelt und zwischendurch hört ihr Netrer, ein Song von der Post-Rock-Band Eno.
Deutschland nennt sich das Industrie 4.0. Also ist, glaube ich, 2011 oder 2012 ist es irgendwie auf der Hannover Messe von einer Vereinigung, sozusagen von der Industrie-Lobby-Vereinigung geprägt worden und wird seitdem sozusagen ganz stark immer in allen Talkshows und sonstigen Sachen nach vorne gebracht und alle fragen sich, was soll denn Industrie 4.0 sein? Und die verharmlosende Variante ist, naja, da sind verschiedene Rechner, Maschinen eines gesamten Arbeitsprozesses, die werden miteinander vernetzt und sind dann in der Lage, ohne eine zentrale Steuerung, nämlich mit den Vorgaben der Selbstoptimierung, mit in definierten Parametern, sozusagen den Gesamtarbeitsprozess effektiver ablaufen zu lassen. Und die weniger beschönigende Variante ist die, die man dann nachlesen kann bei den Papieren dieses Lobbyvereins, die dann sagen, okay, was wir schaffen wollen, ist einen globalen Prozess, einen globalen Arbeitsprozess. Und in dem speisen sich alle, auch die Menschen, mit ihren Kapazitäten, habe ich zwischen zwei Vorlesungsstunden noch Zeit, irgendwelche Mikrojobs abzuarbeiten, ja nein, mit ihren Fähigkeiten und so weiter. Und all das, was sozusagen als Maschinen und auch künstliches Maschinenpotenzial zur Verfügung steht, das versucht man so zu kombinieren, dass verschiedene Aufgaben möglichst effektiv gestaltet werden können. Also die sprechen dann von einer Integrated Digital Human Workforce, wo also dieses Human ist schon ein wichtiger Bestandteil darin, wo wir uns auch unter der Maßgabe der Selbstoptimierung mit einzuspeisen haben. Gut, also Industrie 4.0, im englischsprachigen Raum wird das, und das ist ein bisschen irreführend, eigentlich immer nur als Internet of Things beschrieben. Was wir eher so verstehen als alles ist mit allem vernetzt, also auch der Lichtschalter bekommt eine Mini-Smartness, indem ich ihn per Zentralcomputer schalten kann. Also alles wird irgendwie smart und WLAN-fähig gemacht. Aber das nennt man im englischen Sprachraum auch Internet of Things. Also die Idee der globalen Vernetzung, aber nicht nur von Maschinen, sondern auch sozusagen das Einbringen unserer Kapazitäten. Das heißt natürlich auch, ich muss sehr genau bemessen, wann hat denn wer welche Zeit, diesen oder jenen Job noch abzuarbeiten. Das muss man sozusagen mit einspeisen ins System. Und es ist ein sehr umfassender Begriff, alles unter der Ägide der Selbstoptimierung. Und das bringt uns jetzt eigentlich schon zu dem kleinen Ausflug in die Ökonomie, den wir im Buch ein bisschen genauer machen konnten als jetzt hier im Talk. Ich werde also jetzt nur zwei, drei Charakteristika, wie sich vielleicht Arbeitswelt aktuell verändert, beschreiben können. Und einer davon ist das, was einige Soziologinnen derzeit als Rückkehr zur Dienstbotengesellschaft benennen. Es ist sozusagen mit all dem, alles wird Plattform und alles wird App, haben wir natürlich mit Deliveroo, Foodora, Uber, Airbnb und sowas. Wir haben dann sozusagen einen Prozess, dass nicht viele Anbieter mit der eigentlich ja guten Idee, alle können mit allen kommunizieren, über ein wenig oder für uns wenig kostenproduzierendes Netz und können sozusagen die Bedürfnisse, wer braucht gerade was, wer hat, kann irgendwer eine Dienstleistung liefern, sowas. Das hat sich ja von dem beschönigenden Begriff der Share Economy lange wegbewegt. Und man spricht dann eher von On Demand, also auf Abruf Economy. Weil Share Economy, da wird eigentlich nicht viel geteilt. Denn seit den ersten Carsharing-Prinzipien, die vielleicht so ein Vorreiter dessen sein konnten, und wo Linke dann teilweise noch gesagt haben, hey, das ist eine super Idee, es gibt gar keine zentrale Instanz im Netz, alle können per Software sozusagen miteinander kommunizieren und könnten eine Plattform schaffen, selbst schaffen, in der sie ihre Bedürfnisse untereinander regeln könnten. Das wäre doch eigentlich ein super Prinzip, um im Sinne des Allgemeinwohls den Kapitalismus zu überwinden. Und die Leute gibt es auch immer noch, die das erzählen. Paul Mason, eine ganze Schar von Leuten, die sich Akzelerationisten nennen, empfinden das als ein Potenzial, Kapitalismus zu überwinden. Wir sehen aber leider wenig Anhaltspunkte, dass das aktuell sozusagen eintritt, sondern wir sehen, dass dieser sogenannte Netzwerkeffekt, nämlich die Tatsache, dass durch ein Netz für seinen Nutzen und für alle, für seine Teilnehmer einen immer größeren Nutzen produziert, also der Wert dieses Netzes steigt, mit der Anzahl der dort Teilnehmenden, kann man auch verstehen, die Möglichkeiten, wer mit wem kommunizieren kann, werden natürlich immer größer, sogar quadratisch größer, je größer die Anzahl der Nutzerinnen ist. Und dieser Netzwerkeffekt sorgt dafür, dass es nicht nicht 20 Facebooks gibt, sondern nur eins. Und die ganzen anderen Alternativen, auch wenn sie von uns propagiert werden, wenig Nischenplatz haben. Und dieser Netzwerkeffekt hat auch dazu geführt, dass sowas wie Uber 70 Milliarden Dollar schwer geworden ist. Also wir sind weit entfernt von der ehemaligen Sharing-Idee, sondern wir sind mittendrin in einem eher ultraschnellen kapitalistischen Verwertungsprozess, der, sobald eine Plattform eine gewisse Attraktivität überschritten hat, setzen sich sozusagen große Player drauf und kaufen sie auf. Und das ist jetzt nicht nur so ein bisschen herbeihalluziniert, das kann man auch bei ganz bei ehemals fortschrittlichen Open-Source-Projekten sehen. Es gab eine große Gemeinde von Leuten, von über 5.000 bis 6.000 Softwareentwicklerinnen, die haben Spracherkennungssoftware programmiert. Und zwar auf einer offenen Plattform. Da gab es niemanden, der dafür Geld gegeben hat. Und dann kam Facebook und hat gesagt, wir unterstützen das und ihr könnt ganz nach wie vor frei eure Geschichten machen. Es gibt keine Art von Lenkung. Aber wir wollen sozusagen die Dinge mitnutzen und können euch aber Kohle dafür liefern. Also das Projekt wurde stark unterstützt und nach 3 Jahren weiterer Entwicklungszeit hat Facebook gesagt, wir machen zu. Ab jetzt ist geschlossene Entwicklung. Die Leute, die bleiben wollen, können bleiben. Andere können auch gehen. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt den Prozess der finanziellen Abhängigkeit, machen wir das Produkt jetzt zu unserem Produkt. Und das gibt es in ganz, ganz vielen Beispielen. Und man braucht eine sehr, sehr kritische Community. Ich würde die Tor-Entwicklergemeinde noch als eine solche resistente Community bezeichnen. Für die Leute, die Tor nicht gehört haben und nicht kennen, nicht wichtig, aber es ist eine Anonymisierungssoftware beziehungsweise eine Verschleierungssoftware, wo ich meine Identität im Netz nicht direkt preisgebe, wenn ich auf irgendeine Webseite surfe. Dazwischen werden noch andere Computer geschaltet. Und das war zum Beispiel, da gibt es auch hohe Begehrlichkeiten, aber ich würde dieser Entwicklergemeinde noch eine gewisse Resistenz zuschreiben und sagen, jo, aber das bedarf einer starken, vielleicht auch ideologischen Resistenz, um sich diesem Netzwerkeffekt, diesem Aufkaufprozess auch zu entziehen. Ganz kurz ein anderer Nebenaspekt, wie Arbeit dereguliert wird und entrechtet wird. Wir kennen dieses Click- und Crowdworking, sind auch mehr so lustige Begriffe, aber seit 2006 kennen wir es zumindest, weil Amazon da angefangen hat, eine Plattform namens Mechanical Turk aufzubauen, auf der sie kleine Jobs vergeben haben. Amazon musste damals, weil sie nicht nur Bücher, sondern auch CDs und DVDs verkaufen wollten, mussten sie für den amerikanischen Markt sicherstellen, dass auf den Cover der CDs, die sie da verticken, kein sexuell anstößiger Inhalt oder so zu sehen ist. Und das ist eine Aufgabe, die nicht so leicht mit dem Computer beizubringen ist. Dazu braucht es dann eher so einen Menschencomputer, also eine parallele Maschine von Menschen, die, wenn sie einfach mal zwischendurch ein bisschen Zeit haben, sich 100 Cover durchgucken sollten und diesen Aussonderungsprozess machen. Dafür gab es kleine Mikrobeiträge an Kohle und seitdem gibt es diese Plattform und seitdem, danach gab es aber sehr, sehr viele andere Plattformen auch und Amazon ist gar nicht die erfolgreichste derzeit. Aber das Prinzip ist immer das gleiche. Ein Arbeitgeber kann auf einer solchen Plattform einfach einen Job einstellen, den er irgendwie gut umreißen kann und dann kann sich weltweit irgendjemand melden und sagen, jo, arbeite ich ab, mache ich. Das sind nicht nur triviale Jobs, wie CD-Covers durchgucken, sondern das kann auch Website-Gestaltung sein, also auch eher kreative Jobs. Und die laufen nach zwei verschiedenen Prinzipien ab. Entweder es gibt einen Wettbewerb, dann schicken sozusagen viele Leute, arbeiten an einer Website und schicken ihre Entwürfe hin. Nur derjenige, der sozusagen genommen wird, wird auch entlohnt. Oder das zweite Prinzip ist, ich kriege einen Job, wenn ich ihn annehme, und kriege auch einen Stundenlohn dafür, aber dann unterziehe ich mich einer sehr, sehr detaillierten Kontrolle. 10-mal pro Minute wird in unregelmäßigen Abständen allerdings wird ein Screenshot gemacht, meine Tastaturklicks werden mitprotokolliert und die Kamera auf dem Computer guckt, ob ich auch tatsächlich auf den Bildschirm starre oder sonst was mache. Das ist sozusagen als Arbeitskontrolle, um zu gucken, ob ich wirklich gerade an dem Projekt arbeite oder sonst wo rumsurfe am Computer. Also diese beiden Prinzipien sind gerade en vogue bei diesen Click- und Crowdworking-Jobs. Und das Entscheidende daran ist allerdings Folgendes, dass die Bedingungen für diesen Job werden von der Plattform definiert. Amazon hat gesagt, okay, Arbeitgeberin, Arbeitgeber, was immer du für einen Job sozusagen vergeben hast, bist du mit der Qualität der Arbeit nicht zufrieden, entlohne ihn einfach nicht. Punkt aus Ende. Und das sind die AGBs, die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die jeder, sowohl der Arbeitgeber, der sich bei so einer Plattform meldet, als auch der Arbeitnehmer, einfach unterzeichnet. Und damit ist die arbeitsrechtliche Seite erstmal im Shift. Und jetzt sind es so, dass die Gewerkschaften dem natürlich hinterherrennen und sagen, ey, das ist totaler Wildwuchs. Wir müssen da in irgendeiner Form die Errungenschaften von dem, was wir über Jahrhunderte lang von Arbeitsauseinandersetzung haben, die wollen wir natürlich da wieder mit einbringen. Aber das ist ein Hinterherlaufen. Und wenn man sich die aktuelle Praxis anguckt, ist das sozusagen weiterhin vollständig dereguliert. Und die Deregulierung hier schwappt auch in die sogenannte Offline-Welt. Ich finde den Begriff ein bisschen schwachsinnig. Eigentlich ist die Verzahnung so eng, dass wir nicht mehr von Online- und Offline-Welt sprechen können. Aber in die klassische Arbeitswelt schwappen diese arbeitsrechtlichen Erosionen, nenne ich es mal, schwappen da über. Wer bei H&M guckt, wie gerade sozusagen das Normalarbeitsverhältnis ist, dann war das vor 5 Jahren, war das noch so, die meisten Leute hatten eine feste Anzahl von Wochenstunden, die sie arbeiten sollten und durften. Und nur wenige Leute waren sozusagen auf Abruf. Und jetzt ist es so, dass über 50% auf Abruf arbeiten. Dieses On-Demand heißt mitunter am Abend vorher Bescheid bekommen, hey, wir brauchen dich morgen. Und dieses, auch wenn das einige arbeitsrechtliche Vorgaben sozusagen ihnen widerspricht, ist das trotzdem die gängige Praxis. Also auch H&M lebt von solchen, die nennen das Flexkräfte und schafft sich darüber ganz, ganz hohe Flexibilität und schafft Ansprüche auf Urlaubsgeld und sonstige Dinge. Deutsche Post macht das auch, die macht dann nämlich pro Tag einen neuen Arbeitsvertrag. Es gibt Leute, die haben hunderte von Arbeitsverträgen mit ein und der gleichen Postdienststelle, weil sie für die Deutsche Post AG solche Mikroverträge einfach abmachen. Ähnlicher Wildwuchs. Ich will also nur damit aussagen, dass das kein Charakteristikum nur von dieser vermeintlich digitalen Jobwelt ist, sondern hat Auswirkungen auch auf die anderen.
Ihr hört in Verlora am Freitag und wir sind mitten in der Präsentation vom Redaktionskollektiv Capulcio über den Widerstand gegen den technologischen Angriff. Jetzt geht es weiter und wir kommen zum Teil der Verweigerung, der Sabotage und des Angriffs gegen diese Technologisierung. Dazu noch die Einführung vom anarchistischen Radio Wien, da dieser Teil mit einem Video begonnen hat.
Begonnen wurde dieser Teil mit einem Videoclip, in dem es um einen alten Mann geht, der von seiner Tochter verschiedene smarte Tools geschenkt bekommt, die sein Leben gesünder, länger, was auch immer machen sollen. Und wo man sieht, wie er dann damit umgeht, so dass er einigermaßen das Leben führen kann, das er gerne führen würde und seine Tochter sich nicht aufregt. Indem er zum Beispiel den Gehstock, der seine Schritte zählt und ihn dauernd auffordert, dass er noch seine 10.000 Schritte heute nicht gegangen ist, verborgt, indem er mit der smarten Gabel in einem Salat stochert, während er daneben das Essen isst, das ihm schmeckt und so weiter und so fort. Darauf bezieht sich Lars aus Bochum dann auch im anschließenden Vortrag, deshalb erzähle ich hier kurz den Inhalt, damit ihr das dann einordnen könnt. Ja, und jetzt, let's get inspired!
Das nur als kleines Beispiel zur, sag ich mal, Einleitung von dem, was ich, vielleicht würden wir das gar nicht so als Widerstand begreifen, sondern eher als eine gewisse Form der Sperrigkeit, der Unangepasstheit, des Nicht-Mitmachens und mit einer gewissen Form von Schleue dafür zu sorgen, dass sich keiner aufregt. Genau, und von dieser Art von Widerständigkeit gibt es ein paar sehr nette Beispiele, auch in einem viel, viel größeren Rahmen. Und ich würde direkt mal mit einer Sache starten, die im November letzten Jahres in Indien in so einer Nacht- und Nebelaktion der Regierung einfach beschlossen wurde. Da hat Präsident Modi die 500- und 1.000-Rupien-Scheine mit einem Mal sozusagen aus dem Verkehr gezogen. Und da kommt natürlich keiner vorbei und nimmt uns das Geld aus der Börse, aber das nächste Mal, wenn wir damit bezahlen, geht das Geld an die Bank und wird nicht wieder in den Verkehr gebracht. Das ist also so ein bisschen die Idee. Und das hatten sie selber als finanzielle Alphabetisierungsoffensive bezeichnet. Und die Idee war, okay, so viele Leute haben jetzt Smartphones, die sind auch in der Lage wir wollen jetzt die elektronischen Bezahlsysteme durchdrücken. In Indien ist es überhaupt nicht gang und gäbe, dass Leute flächendeckend ein Bankkonto haben. Und begleitet durch so eine Offensive von ganz vielen Studis, Wirtschaftsstudis wurden rausgeschickt an die Bankschalter, an die Bankautomaten, um Leuten zu erklären, wie sie sich hier ihr Konto einrichten können. Also man sollte dazu gebracht werden, ein Konto anzulegen. Es gab auch gute Gründe, sich ein Konto anzulegen, denn ab dem Zeitpunkt waren alle staatlichen Leistungen, alle Förderungsleistungen, wurden nicht mehr Cash ausbezahlt, was vorher durchaus noch üblich war, sondern nur noch überwiesen. So, und jetzt war also die erwartete Haltung, wenn die Leute sich daran gewöhnt haben, dann wird in Zukunft auch das, was nämlich in Indien einen großen Teil der Wirtschaftsleistung ausmacht, die sogenannte Schattenwirtschaft, also Ökonomie der Straße, alles wird Cash bezahlt, geht auch am Staat vorbei. Das kann man darüber austrocknen, mit dieser Hauruck-Methode. Und was sich als Resonanz seitens der Bevölkerung sozusagen eingestellt hat, ist, jo, Konten wurden auch tatsächlich eröffnet von vielen Leuten, aber das Konto wurde nur zum Abgreifen der staatlichen Leistung benutzt und ansonsten lief der Großteil weiter. Also Indien hat nach wie vor 3/4 seiner Wirtschaftstransaktionen laufen, also der privaten schönen Wirtschaftstransaktionen, laufen über Cash. Und die ganze Geschichte ist also total ins Leere gelaufen und Leute sagen, nö, wir vertrauen auch nur unserem Cash. Leute in Interviews haben dann so geäußert wie, wieso, wenn ich Geld irgendwo auf der Bank habe, wer garantiert mir, dass ich da wieder rankomme? Hier, wenn ich mal ein Bündel habe, dann weiß ich auf jeden Fall, bei wem ich was kaufen kann, bla bla bla. Also auch eine Form, wie im Film, von Sperrigkeit zu sagen, nö, machen wir nicht mit, haben wir gar kein Vertrauen drin. Und ein anderes Beispiel, was noch vielleicht viel bemerkenswerter war, was sich nämlich gar nicht gegen irgendeine staatliche Modernisierungsoffensive gerichtet hatte, sondern gegen einen der verlockenden Player, gegen Facebook, die war noch mal fast ein Jahr zuvor. Ende 2015 gab es enorme Auseinandersetzungen darüber. Facebook hatte eine Initiative, die nennt sich Free Basics, lanciert, und zwar nicht nur in Indien, sondern in vielen sogenannten ärmeren Ländern. Und das heißt, ich kriege Internet for free, ich brauche nichts dafür bezahlen, kriege aber auch nicht das ganze Internet, sondern bekomme etwa 40 von Facebook für sehenswert befundene Webseiten, kriege ich nur zu Gesicht. Das ist also sozusagen ein zensiertes Internet, und genauso wurde es auch benannt. Leute, gerade mit Verweis auf die Kolonialgeschichte in Indien, haben gesagt, was ist das denn? Das ist neokoloniale Bevormundung. Termini wie Landgrabbing wurde sozusagen, kam in die Diskussion rein. Und Mark Zuckerberg, als Chef von Facebook, und Präsident Moody hatten dann versucht, nachdem sozusagen sehr, sehr harte Gegenoffensive gegen sie in der Öffentlichkeit lanciert wurde, sich so ein bisschen zu rechtfertigen, wieso, was habt ihr denn? Und dann war ein Terminus, lieber ein bisschen als gar kein Internet. Und das hat die Leute richtig in Rage gebracht. Und letzten Endes, um die Geschichte kurz zu machen, die Auseinandersetzungen sind wirklich landesweit ausgetragen worden, was gar nicht leicht ist, über die verschiedenen Sprachgrenzen innerhalb Indiens hinweg. Die Kampagne Save the Internet, .in, war tatsächlich sehr, sehr erfolgreich. Und im Frühjahr 2016 hat die Telekommunikationsbehörde, die sozusagen die Regeln festschreibt für alle Internetanbieter, die hat entschieden, Facebook muss das Angebot zurückziehen. Es verstößt gegen die sogenannte Netzneutralität. Also unterschiedliche Angebote dürfen nicht unterschiedlichen Vorrang haben. Also einige Leute dürfen nicht einfach nur Zugang zu spezifischen Webseiten haben, sondern wenn, dann zu einem. Also mit diesem Verweis, aber sehr wohl in Antwort auf die heftigen Proteste, ist diese Kampagne gescheitert. Und jetzt darf man das nicht beschönigen. Leider gibt es Free Basics in ganz, ganz vielen Ländern. Wer nach Mexiko reist, wird feststellen, dass total viele Leute Free Basics benutzen. Und wenn man mit ihnen diskutiert, kommt die Antwort, ich brauche das für meinen Job. Also ich muss irgendwie, das ist dann WhatsApp, wird am meisten genutzt, ich muss irgendwie verfügbar sein für irgendwelche Anforderungen von meinem Chef. Also es ist gar nicht so leicht, dem zu widerstehen. Umso bemerkenswerter, dass es in Indien geklappt hat. Das sind also vielleicht zwei Widerstände in einer sehr, sehr massiven Form vorgetragen und in einem Auseinandersetzungsfeld, was wir vielleicht gar nicht so hier im deutschsprachigen Diskurs mitbekommen. Das war Free Basics, das war die finanzielle Alphabetisierung. Genau. Inwieweit macht es Sinn, sich vielleicht auch mit für uns neue Widerstandsmethoden, zum Beispiel dem Hacking, auseinanderzusetzen? Was gibt es da sozusagen für Anknüpfungspunkte? Und selbst wenn man vielleicht kritisch feststellt, dass viele Leute in der hackenden Community das schon vornehmlich machen, um sozusagen auch ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Nicht wenige lassen sich nach einem gelungenen Hack auch von verschiedenen Firmen wie Microsoft und Co. aufkaufen. Also da ist der Hack dann vielleicht, anders als bei Randstadt, ist dann vielleicht so die Visitenkarte, die man abgibt, um irgendwie für gute Bezahlung und nette Jobs sozusagen eingeladen zu werden. Auch wenn es das nach wie vor, und meiner Meinung nach, ich möchte mich korrigieren, wenn hier Leute aus der Hacker-Szene sind, in einem vornehmlichen Maße gibt in der Hacker-Szene, gibt es mehr und mehr politische Hacker. Und ich möchte euch eine zumindest vorstellen, wir wissen gar nicht, ob es eine Person ist oder eine Gruppe. Der nennt sich Phineas Fischer, oder die Gruppe, wir wissen es nicht. Und ich sage jetzt einfach mal, der Einfachheit halber der. Phineas Fischer hat eine Firma namens FinFischer, danach eine Firma namens Hacking Team und er schreibt sich auch auf die eigene Fahne, die Firma Cellebrite gehackt zu haben. Alle drei sind Softwareunternehmen, die vornehmlich, einige sogar ausschließlich, mit staatlichen Behörden kooperieren und Software schreiben, die als Schnüffelsoftware eingesetzt werden kann. Also erstgenannte Firma FinFischer hat den sogenannten Bundestrojaner geschrieben. Als das deutsche BKA noch kein eigen entwickeltes Produkt hatte, haben sie auf ein kommerzielles Projekt zurückgegriffen und das war die Software von FinFischer. Aber die wird auch, wie sich nach dem Hack herausstellte, in Ägypten und Bahrain ist sie ebenfalls eingesetzt worden. Zum Ausspähen, aber auch als Abschaltungs-, also als, man kann dann verschiedene Teile, verschiedene Netzzugänge kann man sozusagen separiert abschalten. All diese Dinge sind zur Anwendung gebracht worden, obwohl FinFischer immer dementiert hatte, dass sie mit Staaten wie Bahrain im Spezifischen kooperieren. War nach dem Hack, was war der Hack? Eigentlich ein Einbruch in die Serversysteme, in den Server der Firma und sozusagen das Klauen des Quellcodes verschiedener Softwareprodukte und auch der ganzen Unternehmenskommunikation. Und mit diesem Klau konnte bewiesen werden, dass es die Unternehmensbeziehungen mit Bahrain sehr wohl gab. Das wurde auch journalistisch genutzt. Und das, was aber wahrscheinlich der viel größere Schaden war, neben diesem Image-Schaden, denn das Image von FinFischer war auch vorher nicht besonders gut, war die Tatsache, dass der Quellcode offen lag. Eigentlich ist diese Software dazu ausgelegt, um sich sozusagen heimlich auf unsere Rechner einzuschleichen und da unbemerkt zu wirken, Tastaturanschläge mit zu protokollieren und whatever. Und jetzt kann sie natürlich jeder Virenscanner entdecken, weil sogar der Quellcode offengelegt ist. Also das war ein gigantischer Schaden für dieses Unternehmen. Hacking Team, eine italienische Firma, genauso, Cellebrite auch. Und was bemerkenswert ist, Phineas Fischer hat nicht nur diese Einbrüche gemacht, bei den Einbrüchen sind zum Teil auch größere Summen in Bitcoin sozusagen noch angefallen, die hat er zum Beispiel an Rojava gespendet und hat nochmal in dem Kommuniqué geschrieben, warum er Rojava und die Widerstandsbewegung dort für ein fortschrittliches Projekt hält und so weiter und so fort, also aus einer klaren anarchistischen Perspektive heraus. Sondern was bemerkenswert war auch, ist, dass er eine sehr detaillierte Anleitung zu seinen Hacks veröffentlicht hat. Unter dem Credo, don't wait for the next whistleblower, mach selber, war sozusagen die Ansage hier, ich stelle euch die Tools vor, die Werkzeuge, mit denen ich dieses oder jenes gemacht habe. Und natürlich weiß oder wissen Leute, die sich in diesem Geschäft vielleicht ein bisschen besser auskennen als wir, dass man das nicht einfach eins zu eins wieder durchziehen kann und hoffen darf, dass das schon alles so funktioniert. Aber es war so ein bisschen diese diffuse Welt, was macht der denn da überhaupt? Da wurde recht deutlich erklärt, mit welchen Werkzeugen, und zwar handelsübliche, die man sich selber auch runterladen kann, und mit welcher notwendigen Geduld er wo eingebrochen ist, erstmal eine Software platziert hat, die mitguckt, was überhaupt dort passiert, was wo abgelegt wird, und dann später den Einbruch gemacht hat. All das sozusagen wurde genauestens beschrieben. Das fanden wir fortschrittlich. Im progressiven Sinne tatsächlich, dass Leute das nicht nur zur Überhöhung des eigenen Egos benutzen, sondern als tatsächlich politisches Projekt. Und davon gibt es mehrere. Das ist also nicht das Einzige, worauf wir Bezug nehmen können. Jeremy Hammond hatte zuvor das US-amerikanische Unternehmen Stratfor, ein regierungsnahes Unternehmen für Sicherheitssoftware, auch gehackt, ist leider dabei sozusagen im Nachhinein enttarnt worden und sitzt jetzt noch den Rest seiner 10-jährigen Haftstrafe gerade ab und gibt aber nach 3 Jahren Haft gibt sehr offensive Interviews, wo er sein Tun nochmal rechtfertigt und nochmal versucht zu erklären, Mensch, es reicht nicht, auf den nächsten Edward Snowden zu warten, sondern eigentlich sollte jeder gucken, was vielleicht eine Entsprechung sein könnte der eigenen individuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Was könnte sozusagen Snowdens Aktion in unserem Leben bedeuten? Und dann spricht er sehr, sehr deutlich zu sagen, das Enttarnen von NSA und den Machenschaften, das reicht überhaupt nicht, sondern die Dinge selber in die Hand nehmen, angreifen, das System zerschlagen. Das waren seine Worte. Aus dem Knast raus, offensives Interview, fand ich bemerkenswert. Wurde auch in einem Theaterstück verbraten, was eine Kölner Intendantin Angela Richter aufgeführt hat. Und ganz viele Interviewparts von Jeremy Hammond mit eingeflossen sind. Also es gibt einige positive Beispiele, wo Leute aus dem linksradikalen Verständnis heraus Hacken als eine Erweiterung unseres Repertoires begreifen und sagen, so wie Phineas Fischer gesagt hat, Hacking gives the underdog chance to fight and win. Also mit Methoden anzugreifen, und jetzt würde ich die gar nicht als zeitgemäß nennen, das klingt so degradierend für den analogen Deutschland, den wir wahrscheinlich viel häufiger auf die Straße tragen, sondern ich würde es eher sagen, oder unser Anliegen ist, diese verschiedenen Widerstandsformen viel natürlicher ineinander fließen zu lassen und gar nicht mehr diese Unterscheidung digital-analog künstlich zu machen. Ich weiß gar nicht, ob das hier im Infoladen verfügbar ist, das autonome Blättchen. Da gibt es ein Kapitel, was sich mit diesen Angriffen beschäftigt und tatsächlich erstmal auflistet, was es alles so gab in diesem Sommer. Also in Belgien, Italien, Frankreich und Deutschland gab es eine ganze Serie von unterschiedlichen Aktivitäten. Und vielfach wurden entweder Sendemasten in Brand gesetzt oder Kabel entlang der Gleise, die aber so eines der Kommuniqués vermietet werden, und die Bahn benutzt das nicht nur für ihre eigene Signalübermittlung, sondern die werden auch an Internetprovider vermietet, und diese Kabel wurden abgefackelt. Also unterschiedlichste Angriffe, und was vielleicht ein bisschen oder was interessant ist, aus deren Kommuniqués herauszulesen, was denn der Angriffspunkt oder was die Idee dahinter sein könnte. Also eins war, glaube ich, übertitelt mit sowas wie kurze Unterbrechung der Reibungsfreiheit, Reibungslosigkeit in dem kapitalistischen Geschäft. Also da wurden die Datenströme neben Personen- und Warenströmen sozusagen als Wesensmerkmal des jetzt digitalen Kapitalismus angesehen. Und diese Nervenstränge, so wurden sie betitelt in dem Schreiben, die da entlang der Bahnlinien quer durch die Republik gelegt sind, sind sozusagen Angriffspunkte, wo man diese Ströme als notwendiges Schmiermittel, haben sie, glaube ich, geschrieben, angreifen kann und irgendeine Unterbrechung herbeiführen kann. Jetzt gab es übrigens unten in den Medien noch, gab es eine fast hysterische Aufschrei der linken Szene, die gesagt haben, was ist das denn? Das ist doch Masturbation. Da machen Leute irgendwas und wen greift es an? Greift uns doch selber an. Also ganz viele Leute waren vom Netz abgekoppelt. Ganz viele Bahnen fuhren nicht. Sehr wohl war auch die zentrale SEK-Einheit in Leipzig, sowie weitere Bullen-Einheiten, waren auch vom Netz abgeknipst. Aber vielen Leuten war in der Kritik, war es zu diffus, zu sagen, hier, das ist doch keine irgendwie zielgerichtete Aktivität. Wenn ihr jetzt die Firma XY vom Netz nehmt, hätten die meisten Leute wahrscheinlich kein Problem mit gehabt. Aber diese Form des sehr, sehr, sag ich mal, weit gestreuten Anschlags war einigen Leuten sozusagen nicht nachvollziehbar. Oder beziehungsweise mit dem Blick darauf, dass doch die Otto-Normalbürgerin dann sagen wird, was für ein Schwachsinn, hat mich jetzt hier im Bahn stehen lassen oder ermöglicht mir meinen Job im Internet nicht nachzugehen für heute. Also Ablehnung in der Linken wäre sozusagen die einzige erwartbare Konsequenz. Nun gut, und ich finde, an der Nicht-Zielgerichtetheit ist natürlich was dran, ganz klar. Ich würde nur gerne die Hysterie, die da damals aufkam, die würde ich gerne so ein bisschen versuchen, historisch, widerstandsgeschichtlich zu erden. Also wir haben das Gleiche in den 80ern auch gehabt, als es nämlich in dem Kampf gegen den Atomstaat gab es ja in den 80er, 90er Jahren schon sehr, sehr deutliche Aktivitäten und ab einem gewissen Zeitpunkt wurde dieses Strommastenfällen, entweder sprengen oder fällen, wurde tatsächlich zu einer Massenaktion. Also in einem Jahr 200 Strommasten, finde ich schon, ist eine Ansage gewesen. Und diese Aktionen hatten mit der gleichen Schwervermittelbarkeit, nenne ich es mal, zu kämpfen, wo nämlich dann Leute sagen, verdammt, warum geht denn bei mir jetzt der Strom aus? Was habe ich denn damit zu tun? Also Leute denken darüber nach, wie ihre eigene Involviertheit in das System ist. Aber natürlich war es ein harter Angriff auch gegen die Stromunternehmen, die den Atomstrom sozusagen da propagiert hatten. Also ich wollte nur sagen, es gibt, auch damals hat der Staat direkt mit Terror geantwortet, neue Qualität. Und ich glaube, dass die Tatsache, dass dann mehr und mehr Leute sehr wohl, selbst wenn sie die Methode nicht richtig fanden, das Anliegen der Leute ein bisschen nachvollziehen konnte, hatte was damit zu tun, dass es auch einen gewissen, nicht im Etablieren von einer Widerstandsform, aber ein zumindest Diskutieren und Streiten über Widerstandsformen geben muss. Deswegen finde ich die Debatte, selbst wenn sie leicht hysterisch abläuft und ablief, erstmal weiterhin führenswert. Und was wir vielleicht darüber nachdenken können, ist, was ist denn eigentlich unsere eigene Involviertheit in dieses System. Wir halten es natürlich in gewisser Weise mit aufrecht, indem wir mitspielen und in den zuvor genannten Kapiteln dieses Vortrags sozusagen war unsere Beteiligung ja zumindest versucht, so ein bisschen zu skizzieren. Also ein hochkontroverses Feld. Was ich aber wichtig finde, bei all dem, was wir vielleicht unter Hacken verstehen, die computeraffinen Leute würden sagen, ja, Hacken hat was damit zu tun, dass ich irgendwie in Computercode, dass ich ein gewisses Programm, dass ich seinen Kontext entreiße und sozusagen in eine neue Bestimmung überführe und es auch der Kontrolle desjenigen, der es gegen uns anwendet, entziehe. Es gibt wahrscheinlich auch eine Menge von sogenannten sozialen Hacks. Also wenn wir den Mann mit seinem Stock und liegt er im Bett, ja, nein, mit seiner smarten Gabel gesehen haben, dann fallen uns auch andere Hacks ein, auf solche Dinge zu reagieren. Das Fitnessarmband vorhin von der Generali-Versicherung zum Beispiel, können wir natürlich auch unseren Mund umschnallen und all solche Sachen würden wir vielleicht auch als Hacks bezeichnen. Und diese Hacks sind aber in der Regel Sachen, wo wir eine gewisse Technik hacken. Jetzt vielleicht nochmal die Unterscheidung Technik, Technologie von Anfang her. Und wenn ich eine Technik hacke, dann gebe ich mich natürlich in gewisser Weise auf ein Auseinandersetzungsfeld, was auch insofern affirmativ wirken kann. Ich bestätige natürlich erstmal, okay, die Idee der Selbstoptimierung, die Idee der Selbstquantifizierung, die kann ich dann situativ vielleicht aushebeln, indem ich das Fitnessarmband ad absurdum führe. Aber die dahinterliegende Ideologie, Selbstoptimierung sozusagen Mainstream werden zu lassen, die greife ich nicht damit. Und deswegen gibt es sowas, was wir Technologie-Hacken nennen, und nicht mehr nur Technik-Hacken. Also wir müssten in der Lage sein, bei unseren Hacks, egal ob sie analog oder digital laufen, auch den ideologischen Rahmen, in den sie eingebettet sind, ebenfalls mit anzugreifen. Und das Beispiel, was ich hier bringe, ist eher eins, wo jetzt vielleicht mehrere Leute sagen, oh, das klingt aber noch mal Science Fiction. Das ist so ein bisschen die Idee, Biocoding heißt der Terminus. Man will gar nicht mehr irgendwie auf einer Computerhardware, auf irgendwas Künstlichem programmieren und rechnen und das in irgendeiner Verbindung mit Interfaces oder sonst wie in Verbindung mit menschlichen Organismen bringen, sondern die weitestgehende Idee ist natürlich, man rechnet auf den menschlichen Organismus selbst. Das können sozusagen DNA-Sequenzen sein, auf die ich sozusagen operierend, also eingreife und verändernd eingreife. Das kann aber auch sein, ich nehme einfach molekulare Struktur und denke mir Operatoren aus, die auf diesen Strukturen rechnen können. Und ich führe dann Berechnungen sozusagen auf zellularer Ebene durch. An sowas wird gearbeitet und ich will das jetzt gar nicht sozusagen als Schreckensbild heraufbeschwören. Nur, was ich ein bisschen kritisch fragen möchte, wäre unsere Antwort darauf, wenn es dann sozusagen zur Anwendung kommt, wäre es dann auch zu sagen, okay, dann machen wir Biohacking. Geben wir uns auch darauf, wenden wir diese gentechnischen Methoden dann auch an in unserem Widerstand und versuchen sie sozusagen nur in ihr Gegenteil zu verkehren und darüber Angriffe zu machen. Und da würde ich sagen, da wäre es mir lieber, im Vorhinein auch diskursiv die Technologie zu hacken und zu sagen, auf die Ebene wollen wir uns gar nicht bewegen. Wir sorgen dafür, dass Biocoding, dass genetische Operationen sozusagen gar nicht Mainstream werden können und erzeugen ein gesellschaftliches Klima, in dem das gar nicht geht. Okay, das nur als, und jetzt höre ich auch endlich mal auf, das als letzter Input vielleicht für eine Diskussion, dass das Technik-Hacken, das Technik-Angreifen alleine vielleicht nicht reicht, sondern wir die ideologische Einbettung ebenso angreifen müssen, weil es sonst vielleicht ein bisschen zu kurz kommt. Und ich glaube, das war's, außer dass ich auf eine sehr konkrete Initiative noch hinweisen möchte. Ich habe vorhin schon ein bisschen über die Arbeitsbedingungen von Amazon geredet. Und seit 4 Jahren sind die Belegschaften verschiedener Standorte in Deutschland im Streik. Und zwar nicht dauerhaft, aber insbesondere im Vorweihnachtsgeschäft, weil es sich da lohnt und weil es da besonders schmerzt. Und das tun sie auch dieses Jahr wieder. Und es gibt jetzt eine Reihe von linksradikalen Gruppen, die in der Diskussion mit unterschiedlichen Leuten, die bei Amazon arbeiten, gesagt haben, okay, euer Fokus dieses Jahr ist, gegen die krankmachenden Arbeitsbedingungen zu streiken. Das würden wir gerne unterstützen. Und es gibt an verschiedenen Standorten Aktionen dazu. Und das Ganze soll münden an dem sogenannten Black Friday. Das ist der Schnäppchentag von Amazon. Das ist am 24. November diesen Jahres, das gibt es aber immer Ende November. Und da soll sozusagen ein Standort, nämlich der Innenstadtstandort von Berlin, soll für einen Tag lang dicht gemacht werden. Also viele Leute lokal, das ist die Idee. Und diese Gruppen rufen also auch zu weitergehenden Aktionen auf an anderen Standorten. Amazon präsentiert sich nicht nur über diese großen Warenlager, sondern hat auch Forschungsstandpunkte in verschiedenen Städten, und zwar international. Also da soll so ein bisschen was passieren, was es dem Konzern schwer machen soll, weiterhin die ganzen Streikbewegungen und Bemühungen zu übernehmen. Thank you.
So, kommen wir noch zum Ausblick. Viel Spannendes läuft gerade nicht in den kommenden Tagen, aber wir würden jetzt schon gerne auf die Veranstaltung von der Anti-Red Bar in der Kernstraße 14 in Zürich aufmerksam machen. Neben top erfrischenden und in Stimmung bringenden Cocktails kommen am Donnerstag, den 18. Januar, zwei Langzeitgefangene, um von gemachten Erfahrungen zu erzählen. Dies soll zu einer Diskussion führen, wie sich das Knastsystem in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Nicht anhand einer theoretischen Analyse, sondern aufgrund von persönlichen Erlebnissen und Gedanken. Zudem soll diese Auseinandersetzung einen generationsübergreifenden Austausch ermöglichen. Anti-Rap Bar jeden dritten Donnerstag im Monat mit Getränken, Büchertisch, Gefangenenschreiben und so weiter. Bar ab 19 Uhr und Veranstaltung ab 20 Uhr an der Kernstraße 14 in Zürich. Das wär's von uns, bis nächste Woche und seid wild und ungezähmt.